Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer 9. Episode bei Tee in der 4. Dimension. In Teil 1 haben wir ja schon sehr viel über Sex der Zukunft gesprochen, über Sextoys der Zukunft, wie werden sich sexuell übertragbare Krankheiten, beziehungsweise nein, das haben wir noch nicht besprochen, aber die Aufklärung dahin, wie könnte das einen positiven Einfluss haben, generell sexuelle Aufklärung, wie könnte das unsere Gesellschaft transformieren und wie verhält es sich eigentlich mit nicht standardmäßigen Beziehungen, könnte unsere Gesellschaft da vielleicht auch noch ein bisschen Transformation gebrauchen. Und jetzt wollen wir noch einen kleinen Exkurs wagen in Teil 2, denn was wir ja bisher komplett ausgelassen haben, ist die Fortpflanzung. Wie wird das eigentlich in Zukunft aussehen, falls wir uns überhaupt noch tatsächlich fortpflanzen und das nicht alles im Reagenzglas passieren wird? Was meint ihr denn? Wie werden wir uns in Zukunft fortpflanzen? Mein Freund hatte vorhin schon die gewagte These geäußert, dass sich in erste Weltländern gar niemand mehr fortpflanzen wird, sondern dass das einfach nur noch über Einwanderung passiert aus nicht erste Weltländern. Haltet ihr das für realistisch oder denkt ihr, nee, der Familienwunsch, der ist dann doch zu groß? Oder wird das alles reguliert werden?
Tja, Stichwort Klimawandel und Überpopulation ist ja immer so ein Thema. Wobei ich mich frage, ob es dieses Überpopulationsproblematik tatsächlich ein Problem ist. Weil,
oder die Lösung, ja, damit der Planet Erde, die Menschheit endlich los wird.
Stichwort Pandemie. Nein, aber es ist ja statistisch an sich ja gut erfasst, wenn ich es richtig erinnere, dass je höher industrialisiert eine Nation ist, desto weniger Kinder werden geboren, beziehungsweise je höher der Bildungsgrad der Frau, desto weniger Kinder werden geboren. Vielleicht ist es dadurch halt durch den Technologieumschwung letztlich die Länder des globalen Südens, die ja mehr oder weniger die ganze industrielle Revolution, die wir ja hatten, mehr oder weniger überspringen, weil es diese Technologien gibt. Da steigt natürlich auch die Bildung und vielleicht merken sie dann, nee, ich habe jetzt mehr Lust, mich selbst zu verwirklichen in Arbeit und meinem Können, anstatt jetzt für die Familie da zu sein, weil der familiäre Aspekt ja durchaus immer Funktion für die Wirtschaftlichkeit eines Dorfes oder so, ja, es war ja ein Bestandteil. Also vielleicht reguliert sich es quasi von selbst und es ist, ich weiß nicht, aber es ist, viele schimpfen ja von wegen, es ist so ein Statussymbol, ein Kind zu haben, weil, ich weiß nicht, das ist schon Jahre her, dass ich das gehört habe.
Investition, ne?
Ja, und das kann sich ja nicht jeder leisten. Also so ein normales Arbeitergehalt, da Familie ernähren oder nur zwei mickrige bei steigenden Mieten, das muss man schon eigentlich durchkalkulieren. Und dann verliert man ja den kompletten Bezug zur Romantik oder zum familiären Gefühl, wenn du nur kalkulierst, kann ich mir ein Kind leisten oder nicht. Das ist ja traurig.
Und dann ist ja auch nicht mehr so, also finde ich zumindest jetzt momentan, ist es ja nicht mehr so, dass Kinder die Investitionen in die Zukunft sind, im Sinne von, ihr werdet euch später mal um uns kümmern. Also das ist ja komplett verloren gegangen, weil wir das ja auch auslagern.
Ja.
Und deshalb auch die Frage, vielleicht lagern wir ja auch das Elternsein wieder aus oder das Kindergebären. Also Stichwort, ich hatte ja es vorhin schon mal erwähnt, dieses Buch aus meiner Kindheit, das ich gelesen hatte, Hüter der Erinnerung oder auf Englisch The Giver. Ich werde es dann nochmal verlinken. Da geht es darum, dass in einer Gesellschaft, die erstmal nicht näher lokalisiert wird, bekommt jeder Mensch eine bestimmte Aufgabe zugewiesen und es wächst aber keins der Kinder bei den biologischen Eltern auf, sondern die werden, es wird bestimmt, welcher Familie welches Kind zugewiesen wird. Und es wird auch bestimmt, wer überhaupt Kinder bekommen darf.
Oh.
Und es gibt generell, das wird dann später im Laufe des Buchs aufgedeckt, dass es eben eigentlich keine schlechten Erfahrungen gibt in dieser Gesellschaft. Bevor Menschen sterben, werden sie in eine andere Gesellschaft entsandt. Und deshalb gibt es quasi nie Tod. Oder es wird auch nie jemand krank, weil die werden dann einfach in eine andere Gesellschaft gebracht. Und deshalb muss in der Gesellschaft, die jetzt im Zentrum des Buches steht, muss das eigentlich nie jemand erfahren, diese Schlechtigkeiten. Und das könnte man ja in Zukunft auch technisch realisieren.
Also mir fällt da gerade spontan Huxley ein mit seiner schönen neuen Welt, wo die Kinder entkorkt werden. Und letztlich ist es ja der Grundplot, dass da eins der Kinder, ja, da ist ein bisschen zu viel Alkohol in die Lösung geschüttet worden und deswegen ist er ja nicht ganz richtig im Kopf. Und letztlich, ja, wie diese typischen, wie bei Gattaca mit diesen Designer-Babys, dass sie dann so eine Zweiklassengesellschaft haben. Also die hochzivilisatorische, entkorkten Kinder, die richtigen sozusagen, die drogen sie voll und hängen halt ab. Während die Wilden, oder wie bei Gattaca, diese Gottgewollten, die leben halt in so Reservaten und so normal, in den Anführungsstrichen. Und ja, daraus ist halt dann dieser Grundplot entstanden mit diesem Kontrast. Es war jetzt nur so ein Gedanke da dazwischen. Aber ja, warum nicht? Also sie haben doch schon mal dieses Schaf in diesem Sack gezüchtet. Also es ist quasi möglich, biologisches Wachstum in so einen ausgelagerten
Inkubator.
Ja, mit ein bisschen Nährflüssigkeit und Monitoren, die alles überwachen. Und dann ist halt dieses Lamm da rausgewachsen. Also,
und das hat doch funktioniert?
Also ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich nur dieses Bild gesehen habe. Es war eine Sensation in diesen ganzen Wissenschaftsblogs. Aber ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Vielleicht haben sie zur Sicherheit mehrere gezüchtet und dann mal geguckt, was davon.
Schaf hat jetzt bestimmt sein Abitur gemacht und ist auf dem besten Weg zu einem erfolgreichen, glücklichen Leben. Also,
kann ja sein.
Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, da die, also abgesehen von dem gesundheitlichen Status zu erkennen, mit einer Langzeitverfolgung, wie gut es jetzt diesem Schaf geht, ne?
Richtig, ja. Aber deshalb habe ich ja gefragt, also wie hat sich das gesundheitlich ausgewirkt, weil natürlich durch gewisse biologische Prozesse, die im Mutterleib stattfinden und ja auch bei der Geburt, bekommen viele Kinder ja erstmal so eine Grundkur, die wichtig ist für das Immunsystem des Kindes, bevor es ein eigenes entwickelt hat. Da gibt es ja so eine Art Mutterschutz, so einen biologischen. Hat mir meine Freundin erzählt, die schwanger war.
Ja, das ist also auch ein Grundstatus an Immunsystem. Ladung kriegst du ja bei der Geburt mit. Also man hat ja schon rausgefunden, dass so Kaiserschnittkinder ein anderes Immunsystem haben als die über natürlichen Geburtsweg. Was heißt natürlich, aber vaginal. Und es hängt mit dem Mikrobiom zusammen, weil du dadurch halt andere Darmbakterien auch kriegst.
Dein Thema.
Ja, ich liebe es. Hallo, ich bin Claudia, ich rede gerne über Mikrobiome. Nee, aber das ist ja, vielleicht muss man das auch mitzüchten in so einem Nährstoffsack, wenn du da irgendwann mal dein. Im Grunde genommen ist es ja Spielerei, ne? Ich schütte eine Flüssigkeit mit dem zusammen und tada, es kommt was raus und huch, wir haben mal eben die Gentechnik entdeckt. Also, ja, vielleicht ist es tatsächlich bald die Zukunft, dass das, oder was heißt, es ist ja im Grunde schon da. Die Frage ist halt, welches Stigma ist es? Welches, finde ich es normal? Also diese Scheu davor, wie eben bei dem Film Gattaca, der eine ist halt der Gottgewollte, was halt die totale Beleidigung ist, weil er eben nicht so auf Hightech gezüchtet wurde. Aber was macht es mit uns?
Ich glaube, es ist, also du sagst ja, es ist ein Spiel, ne? Es ist halt aber das Spiel mit dem Leben. Mhm. Und es ist ja, also ich habe tatsächlich vor Jahren in der Schule meine Hausarbeit geschrieben über Gattaca. Und da geht es ja auch darum, dass es sozusagen die optimierten, großartigen Kinder mit viel Potenzial, also keine Krankheiten und super Intelligenz oder einem, es gibt den, das davon habe ich euch schon vorhin erzählt, den Pianist mit 6 Fingern an jeder Hand. Das haben natürlich die Eltern dann vorgesehen. Das ist dann dein Pfad und du kannst aber auch ganz andere Reichweiten von Tasten erreichen als jemand, der nur 5 hat.
Mhm.
Und da entsteht ja so eine Zweiklassengesellschaft von wegen, also das wird ja auch sozusagen mit Identifikationstechnologien erfasst, ne? Also du musst dein Blut scannen, bevor du bei der Firma zum Arbeiten reinkommst, weil jemand, der nicht so optimiert ist wie du, der darf maximal hier putzen.
Mhm.
Also das ist ganz interessant und ich finde vor allem im Hinblick auf die beiden Lulu und Nana, die 2018 also mit verändertem Erbgut auf die Welt gekommen sind, Das ist das waren Keimbahneingriffe. Und ich tue mir gerade total schwer mit dem Begriff. Keimbahneingriffe sind in dem Sinne total spannend und haben, glaube ich, auf diese Debatte eine riesige Auswirkung, weil die nicht nur sozusagen in einer Generation passieren, also ich sag mal jetzt ein Finger mehr, sondern diese Eigenschaften, die jetzt verändert wurden, die werden jetzt auch weiter vererbt. Sollten diese Kinder, die jetzt 2018 auf die Welt gekommen sind, auch sich irgendwann entscheiden, okay, ich möchte auch ein Kind haben. Und deshalb wird da immer groß auch betitelt, hat jetzt wirklich begonnen, dass wir anfangen, in unsere eigene Evolution einzugreifen. Weil wir als Menschen, als wir uns, ich sag mal, unserer Umwelt unterworfen haben, haben wir ja in unserer Biologie uns nicht mehr krass weiter in der Evolution entwickelt. Also wir werden immer älter, wir werden immer gesünder, wir haben Medikamente. Also dieses Friss oder Stirb, Selektionsthema, das ist einfach nicht mehr so stark, wie es früher war. Und jetzt ist halt die Frage, beginnen wir das selbst in die Hand zu nehmen? Und wenn ja, was ist das für eine Gesellschaft, die daraus entsteht?
Aber das haben wir doch eigentlich schon. Also wir haben es ja schon längst selbst in die Hand genommen.
Mit Pränataldiagnostik meinst du?
Sogar davor. Es spielt ja schon längst keine Rolle mehr, wie, also wenn wir jetzt mal von natürlicher Auslese sozusagen ausgehen, wie wir das im Biologieunterricht lernen, dann hast du halt bestimmte Merkmale, die dir entweder Vorteile oder Nachteile verschaffen. Und das haben wir ja in unserer Gesellschaft schon komplett ausgehebelt. Also du könntest, wenn du es mal ganz weit zurückdenken würdest, früher, als es noch Säbelzahntiger gab, da war es halt so, ja, wenn du nicht schnell genug laufen konntest und nicht genug Ausdauer hattest oder nicht fit genug warst, dann wurdest du halt vom Säbelzahntiger erwischt. Dann war das sozusagen das Merkmal. Und das spielt ja heutzutage in der Hinsicht keine Rolle mehr, weil, wie du ja schon gesagt hast, man kann heutzutage sehr lang leben und da spielt es auch gar nicht unbedingt.
Im Supermarkt jagen zu gehen, ist nicht die große Herausforderung für mich und meine Beine. Ich muss auch keinem Säbelzahntiger entkommen und deswegen habe ich wahrscheinlich auch überlebt.
Richtig. Und aus gesellschaftlicher Sicht gibt es natürlich ganz andere Aspekte, die relevant sind. Also auch, wie sich Attraktivität verändert hat. Also, dass jetzt zum Beispiel schlanke Menschen als attraktiv wahrgenommen werden momentan. Das war ja nicht immer so. Es gab auch Epochen, wo es eher fülligere Menschen waren. Also das hat sich ja in unserer Gesellschaft auch schon geändert. Und deshalb sage ich, haben wir das ja schon vorher in die Hand genommen. Und das ist jetzt quasi nochmal ein nächster Schritt.
Ich finde, das ist aber trotzdem ein Unterschied. Also klar, das Säbelzahntiger-Beispiel, da bin ich total bei dir, weil das ist sozusagen der Selektionsdruck, ne, von der Umwelt und natürlichen Feinden. Also ich finde jetzt, ist schon ein krasseren Eingriff, wie es jetzt mit den beiden Babys ist, auf so einer tiefgreifenden Zellebene, als, weiß ich nicht, wir finden jetzt schlanke Menschen irgendwie schöner und deswegen haben die einen Vorteil, einen Partner zu finden. Also das finde ich nochmal einen viel, viel stärkeren Grad, zu sagen, okay, wir greifen wirklich proaktiv, gestalterisch als Designer in unser eigenes Erbgut ein und das wird dann von Generation zu Generation weitergetragen.
Ja, und vor allem, man greift ja nicht nur ins Erbgut ein, sondern was da jetzt passiert mit den Kindern, ist ja, weil sie die ersten waren, sind sie ja mehr oder weniger Berühmtheiten. Und man wird verfolgen, wie sie sich verhalten, was sie machen. Also sie sind dadurch per se ja schon total in ihrer Freiheit eingeschränkt. Und es wird ja wahrscheinlich sehr argwöhnisch beäugt, ob sie sich fortpflanzen und wenn ja mit wem und was passiert dann und bla. Also letztlich, weil ein Mensch Gott gespielt hat, ist sein zwei Leben doch durchaus eingeschränkt. Vielleicht vergisst man das irgendwann und es ist dann normal und man sagt halt, ach, hier war es nur einfach die Ersten, kein Problem. Aber ich finde es eher bedenklich, dass sie jetzt so im Fokus stehen, der Aufmerksamkeit, und da vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Also was macht das mit der Psyche?
Und auch, was macht es mit der biologischen Gesundheit? Weil wir wissen jetzt, okay, es wurden bestimmte Sachen verändert, aber was ist mit Langzeitwirkungen?
Ja.
Also vielleicht wurde ja im Rahmen dessen auch noch was anderes verändert. Wie genau können wir das kontrollieren? Kann ich als Laie jetzt nicht beantworten. Und ich sehe halt auch zwei mögliche Szenarien, die sich daraus entwickeln können. Das eine Szenario ist, okay, diese ganze Struktur, wann ist ein Mensch wie privilegiert, ändert sich komplett, weil jetzt plötzlich theoretisch auch andere Menschen die Möglichkeit haben zu sagen, unserer nächsten Generation wird es besser gehen, weil wir können ihre Genetik verändern, so hingehen, dass sie super begabt werden in Schauspiel, Klavier oder einfach nur mega intelligent. Es kann sich aber auch genau andersrum verhalten, dass das eben bestehende Privilegien noch weiter verstärkt, weil sich das erstmal nur Menschen leisten können, die das nötige Kleingeld aufbringen.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Geldfrage ist. Also das ist tatsächlich auch im Film so. Da gibt's auch so Szenen, die nicht in den Final Cut mit reingekommen sind, aber eine davon ist eben, dass die Eltern von den Protagonisten nochmal angeboten bekommen für ihren zweiten Sohn, glaube ich, wenn sie nochmal so und so viel extra bezahlen, dann kriegt er halt nochmal das Premium Erbgut oder kriegt nochmal das Zusatzpaket. Und da merkst du schon, dass es an die wirtschaftliche Situation sehr gebunden ist.
Ja, Laura aus der Zukunft hier. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid brav zu Hause und haltet's da auch gut aus. Bleibt standhaft und hört schön Podcasts, haltet euch beschäftigt und tut, was euch gut tut. Ansonsten aber zu diesem Thema wollte ich noch einen kleinen Nachtrag einschieben. Ich habe nämlich beim Stichwort Pränataldiagnostik nochmal an einen alten TED-Talk denken müssen, den ich jetzt letztens nochmal gesehen habe. Und zwar Love No Matter What von Andrew Solomon. Passt damit ja auch schon vom Titel ganz gut in diese Folge. Und in diesem TED-Talk beschreibt Andrew Solomon interessante, herausfordernde, besondere Eltern-Kind-Beziehungen. Und spricht unter anderem in Interviews mit für sein Buch auch mit Eltern von Kindern, die mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind. Und was ich besonders schön fand oder besonders einprägsam war, wie er dann erzählt, dass in den Interviews die Eltern dann oft einfach sagen, ja, auch wenn die Welt so eine Geburt wie unsere nicht als Geschenk wahrnimmt, entscheiden wir uns dazu, sie so zu sehen. Und dann erzählen die Eltern eben, dass auch wenn vielleicht alle anderen irgendwie sagen, ja, oh Gott, und was heißt das jetzt, und es krempelt euer ganzes Leben um, dass im Endeffekt sie diese Reise mit ihrem Kind extrem bereichert hat und dass sie glauben, dass sie dadurch zu besseren Menschen geworden sind und dass sie genau dass das Kind bekommen haben, dass sie sich wünschen und dass das alles schon so gut ist, wie es ist. Und das widerspricht ja auch so ein bisschen dieser Narrative von Pränataldiagnostik. Und das finde ich eine ganz schöne Perspektive und die spricht ja auch so ein bisschen gegen diese Lektion nach so Pränataldiagnostikverfahren und ich sag mal einem Aussortieren von Kindern, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Ich will da gar nicht mein eigenes Urteil drauf da irgendwie konnotieren oder auch irgendwie implizieren, dass ich da eine besondere Meinung habe. Ich kann gar nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, in der Situation zu sein. Ich war noch nie schwanger. Interessanterweise gibt es dann auch bei Andrew selbst diesen Moment, wenn er dann mit seinem Partner beschließt, ein Kind zu bekommen. Und im Kreissaal ist dann die unsichere Stille, die unsichere Minute gibt, in der nicht ganz klar ist, wie es um die Gesundheit des Kindes steht. Und er merkt dann trotz allem, was er in den Interviews und in den Gesprächen mit den Eltern gelernt hat, dass dass seine Gedanken dann trotzdem irgendwie dahin gehen. Oh, bitte, bitte ist mein Kind gesund. Und irgendwie, das zeigt, glaube ich, diese zwei Seiten ganz schön. Und ich glaube, keiner kann jetzt wirklich sagen, was die richtige Entscheidung ist oder wie man jetzt vorgehen sollte. Aber ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr menschliche Geschichte, die so ein bisschen diese zwei Seiten von, von gesund und von Selektion und Diversität auch zeigt.
Also ich finde diesen Diversitätsverlust total tragisch und ich frage mich halt, ob das aber trotzdem durch die Selbstoptimierung, die wir jetzt schon dauernd betreiben, weil wir für Instagram oder für die Außenwelt immer gesund, schön und stark aussehen wollen und immer glücklich und immer positiv gestimmt sind, dass der Schritt von dieser, ich sag mal, weichen Selbstoptimierung durch Ernährung, Sport und fröhliche Gedanken, ob man dann nicht irgendwann so weich gekocht ist in der Birne, dass man dann sagt, ah nee, jetzt mache ich irgendwas an den Genen meiner Kinder, weil ich habe es ja nicht geschafft. Also ich glaube, bevor man irgendwie da an der Genetik rumfuscht, würde ich mal eher dieses Thema anfassen. Und ich glaube, das ist halt jetzt wichtig, damit wir in Zukunft keine ethischen Bredouillen haben. Dieses, was hat diese Selbstoptimierung eigentlich für einen Effekt auf uns als Gesellschaft und warum gelingt es uns nicht, dieses ganze Unperfekte einfach mal so zu akzeptieren, damit wir uns daran halt bereichern. Also an Erfahrungen, an Austausch, an Sachen, die uns menschlich machen, weil das in Zukunft durch diese Technologisierung vielleicht verloren geht. Also
ich muss da tatsächlich irgendwie an die Soccer-Mom oder den strengen Vater denken, die irgendwie, weiß ich nicht, bei ihrem eigenen Physikstudium oder ihrer Ballettkarriere gescheitert sind und dann auf Biegen und Brechen das Kind nach ihren Vorstellungen formen. Und also ich will das jetzt nicht jeder Mutter, jedem Vater vorwerfen, aber wenn man davon ausgeht, die DNA seines Kindes bei Empfängnis zu verändern, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite als nur, du musst jetzt dreimal die Woche ins Training. Mhm. Also kann ja auch sein, ich komme immer wieder zurück zu dem sechsfingerigen oder zwölffingerigen Pianisten. Wer weiß, ob jetzt meine Mutter das für mich vorgesehen hat und mich so designt hat. Und ich hasse es aber, Klavier zu spielen. Ja. Und ich, das macht mir einfach partout keine Freude. Und ich habe das, also entweder ich bin ein Freak oder ich ziehe das halt jetzt durch, obwohl ich das Gefühl habe, da bin ich mit so viel Scheiße auch aus der Vergangenheit meiner Mutter konfrontiert. Und ob das die Person jetzt in dem Beispiel so viel glücklicher macht, ist auch die Frage.
Ja, eben. Und ich frage mich halt ab, was passiert, wenn jetzt so plötzlich sind ja diese, vielleicht gibt es ja nicht nur zwei Klassen, sondern drei Klassen von Menschen, wenn man das jetzt mal so richtig schwarz auf weiß so bebildert. Also ich habe einerseits ja den genetisch modifizierten, sechsfingerigen Super-Gen-Mutanten, wie im Film, ja. Dann habe ich den, in Anführungsstrichen, normalen, mit einigermaßen guten Hör- und Sehsinn und ohne körperliche Einschränkungen, ne? Und dann habe ich tatsächlich denjenigen, der, wie bei Gettiger sie heißen, Gottgewollten mit Trisomie oder ganz offensichtlich, die jetzt in der Gesellschaft als Behinderte bezeichnet werden. Schwierige Wörter. Aber was macht es mit uns als Gesellschaft, wenn wir das jetzt nicht irgendwie mal durchdiskutieren und da mal für Toleranz und Teilhabe für alle? Also ich habe irgendwie gerade das Problem, dass ich meine, ich kenne mich da nicht so gut aus mit den ganzen gesellschaftlichen Bereichen. Ich habe das auch nicht studiert oder so. Aber wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, haben wir ja dann bei dem Thema Kinder entkorken in Zukunft ein richtig krasses Problem, oder?
Ja, und das ist auch die Frage, warum wir uns an der Stelle immer so auf die Einschränkungen beziehen. Also man kann natürlich sagen, ja, von der 100% möglichen Sehleistung, die theoretisch verfügbar wäre, hast du nur 12%.
Ja.
Aber man könnte ja auch sagen, aber dafür ist dein Gehör exzellent.
Ja, oder überhaupt einfach dieses Einteilen in minderwertig und besserwertig. Also es ist doch irgendwie.
Man könnte auch sagen, was sich darauf konzentrieren, was kann diese Person toll oder wo sind die Stärken der Person.
Ich habe neulich übrigens ein lustiges Bilderbuch gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, welche Behinderung hast du? Und es wären halt so Kinderzeichnungen, Epilepsie, aber dann halt, also wirklich so, ich sitze im Rollstuhl und dann immer geht es wieder weg und welche Spitznamen hast du? Und das sind aber also Behinderungen wie, das ist ein Angeber, Das ist ein Narzisst, der heult die ganze Zeit. Also letztlich hat jeder so seine Behinderungen, um mal das Wort zu benutzen. Aber vielleicht muss man da gar nicht mehr drüber nachdenken, wenn man nur unterscheidet, ist es menschlich oder ist es Roboter? Kommt mal gerade so als Gedanke.
Wie aber, meinst du das?
Naja, wenn tatsächlich eine Zweiklassengesellschaft passiert mit Roboter, die auch in Bezug nehmen auf die andere Folge Arbeit machen oder so moderne Sklaven werden. Und dann gibt's halt die Menschen. Egal, ob sie genetisch enhanced sind, behindert, normal, was auch immer. Die Koexistenz von Roboter und Menschen, vielleicht erübrigt sie dann diese ganze Diskussion mit Toleranz, Teilhabe und bla bla bla, weil man ein ganz anderes Gesellschaftsbild mit Robotern hat.
Aber, also keine Ahnung, ich hätte das Gefühl, nur weil man eine Ebene noch unten drunter packt, löst es nicht das Problem.
Ja.
Also, das Gott. Wird auch manchmal so überspitzt gesagt von wegen, ja, wie viele Ausgrenzungsmerkmale hast du? Du bist irgendwie, bist nicht weiß zum Beispiel, hast besondere Bedürfnisse oder hast eine Behinderung, bist vielleicht noch trans und aber irgendwie homosexuell oder so. Und dann hat man im Bingo gewonnen, so ungefähr. Also im Endeffekt, also selbst in der queeren Community leiden Transmenschen immer noch am meisten unter Ausgrenzung. Und also es ist ja jetzt nicht für schwule Männer besser, nur weil es noch Transfrauen gibt, die schwarz sind und denen es richtig beschissen geht. So. Mm. Also ich glaube, selbst wenn wir Robotersklaven hätten, dass es den Menschen, ich sag mal, in den unteren beiden Klassen, die du da so illustriert hast, nicht unbedingt besser gehen würde. Die haben dann vielleicht auch, weiß ich nicht, einen intelligenten Geschirrspüler, der mit dem Kühlschrank kommuniziert und die Fabrikarbeiten macht.
Also es löst halt noch nicht diese Separation zwischen
ja, okay, ihr habt vielleicht macht, weiter gedacht als, ja.
Oder meinst aber, du, man muss, ist es dann mehr so dieses iRobot-Thema?
Ja, tatsächlich. Es ist so völlig normal, einen Roboter Haushaltshilfe zu haben, egal wie der menschliche Grundposition ist. Oder aber vielleicht ändert es trotzdem nichts. Vielleicht sind wir einfach so gestrickt, dass wir ausgrenzen und uns besser fühlen wollen, weil wir einfach psychisch einfach völlig verkackt haben. Ich habe keine Ahnung.
Aber vielleicht waren das ja alle Menschen.
Ich glaube, das ist, also tatsächlich kann ich mir vorstellen, es würde uns als Gesellschaft sehr, sehr gut tun, wenn wir jeder Einzelne für sich mal dran glauben würde, dass wir gut genug sind. Egal mit was für Voraussetzungen wir jetzt biologisch oder sonst was in die Welt starten, wenn jetzt jeder von uns hier an dem Tisch oder in dieser Stadt dran glauben würde, ich bin gut genug.
Oh Gott, dann bricht ja aber die Wirtschaft zusammen.
Keiner kauft mehr Kosmetik.
Oh mein Gott.
Keiner geht mehr ins Fitnessstudio.
Das ist ja voll die revolutionäre Idee, dass wir okay so sind, wie wir sind. Krass, puh.
Ja, nein, aber also ich will darauf hinaus, das, was du ja vorhin gesagt hast mit dem gegen diesen Optimierungsgedanken. Und dass wir mal drauf klarkommen müssen, die positiven Seiten zu sehen. Ich glaube, man muss, also, dann wäre der erste Schritt erstmal, sich radikal anzunehmen. Bevor man überhaupt sagen kann, das kann ich gut, muss ich erstmal sagen, so wie es ist, ist okay.
Hm. Vielleicht wird dieser Optimierungsgedanke einfach nur weitergelebt in Roboter bauen, die irgendwas besser können und einfach toller sind. Und wir können dann halt dadurch einfach uns zurücklehnen und sagen, ja gut, wir haben ja für alles effiziente und supergeile Sachen die Roboter und wir lieben und zelebrieren jetzt das Unperfekte. Unperfekt in Anführungsstrichen, Strickstrich, gut genug.
Ich meine, das machen wir ja heute schon. Also wir entwickeln ja die ganze Zeit Maschinen, die uns Arbeiten abnehmen, die sagen, okay, natürlich könnte ich das auch irgendwie berechnen, aber ich würde wesentlich länger brauchen oder das erspare ich mir, aber es ändert ja nichts an der Grundproblematik, dass wir uns immer wieder Bereiche suchen, wo wir wachsen wollen oder wir denken, da können wir noch besser werden, da können wir aufstreben. Also wir machen das ja trotzdem nie aus dem Gedanken heraus, dann kann ich mich endlich zurücklehnen.
Ja, aber nur weil wir so zivilisiert leben können, weil wir die ganzen Grundbedürfnisse, es ist ja ein Luxusproblem, als sie zu optimieren.
Ich glaube, die...
Nein, ist es nicht. Also doch, wenn ich mich da raus entwickeln möchte aus hier meinen Grundbedürfnissen, ist ja.
Also das, zumindest, also es gibt ja diese... wenn man die Grundbedürfnisse sozusagen selbst herstellen müsste. Genau. Oder
also wenn die gedeckt wären, dann ist es ein Luxusbedürfnis, hier sie weiterzuentwickeln, weil man dann ja die Zeit hat.
Genau, und sonst hätte man gar nicht, also sonst würde man vielleicht optimieren, damit man diese Zeit hat.
Ja.
Ich glaube, da, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, in dem Down- und Optimierungsgedanken, ist, wo schwingt da eine Bewertung mit? Also wir sind teilweise, glaube ich, auch sehr, sehr böse mit uns selbst und hauen uns da ganz schön in die Pfanne im Sinne von, da bin ich nicht gut genug und da muss ich mir jetzt optimieren. Also wenn das aus so einem negativen Mindset kommt. Aber, also, ich will jetzt auch nicht zu viel unterstellen, aber wenn ich mich so bewerte, heißt das vielleicht auch, dass ich andere so bewerte, ja? Und die, weiß ich nicht, die gehen noch nicht mal einmal die Woche joggen oder die machen nicht das und das. Und also diese ständige Angewohnheit, sich selbst und andere zu bewerten und in gut oder nicht gut genug irgendwie einzuteilen, ich glaube, das bringt uns am Ende halt auf diese Ebene, wo wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwann lebenswert und das nicht.
Hm. Vielleicht verdeckt dieser Optimierungswahn in Wirklichkeit nur das Bedürfnis, sich selber zu heilen von irgendwelchen vergangenen Verletzungen oder eben so Ausgrenzungsgeschichte, dass man irgendwie sagt, so, ich möchte mich da rauswühlen und deswegen versuche ich irgendwas zu optimieren. Meistens macht man natürlich das, oh, ich bin zu dick, ich nehme jetzt ab, um körperliches Problem, körperliche Lösung, anstatt mal zu sagen, okay, ich gucke mal, was eigentlich in meinem Kopf und in meinem Herzen los ist.
Ich würde fast sagen, das ist dann vielleicht ja sogar der radikalste Akt, mal mit sich selbst zufrieden zu sein.
Ich wollte eigentlich noch was sagen und du hast jetzt schon so schöne Schlussworte gefunden.
Sorry.
Ja. Da müssen wir die Episode jetzt wohl leider schon beenden.
Ja, wenn ihr hören wollt, was Philipp noch zu sagen hat, kommt doch in Telegram. Da findet ihr die Antwort. Und wir freuen uns auch, von euch zu hören.
In diesem Sinne, auf bald in Telegram. Oder auf Twitter. Oder auf Instagram.
Wir arbeiten dran.
Oder einfach bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder reinhört.
Ja.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.